Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du wieder dabei bist, das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute habe ich Maya Löschhorn zu Gast. Vielen von euch wahrscheinlich bekannt unter ihrem Instagram-Namen Fox Devils oder aus der RTL-Sendung Die Unvermittelbaren. Zusammen mit ihrem Mann, ihrem kleinen Sohn, 8 Hunden und 3 Katzen lebt sie einen Alltag, in dem Hunde nicht nur Begleiter sind, sondern Mittelpunkt des Lebens. Maya ist Hundetrainerin, bildet angehende HundetrainerInnen aus und bietet als Pflegestelle auch Systemsprengern eine neue Chance. In dieser Folge tauchen wir tief in den Fox Devils Kosmos ein. Von ihren Anfängen mit Hündin Lotti über Tierschutzhunde mit harter Vergangenheit bis hin zu der Frage, wie man Mensch und Hund wieder zueinander bringen kann. Freut euch also auf eine spannende Folge mit jeder Menge Einblicke, einem offenen Herzen und vielen klaren Worten. Werbung. Moin Leute, ich muss euch mal eben was erzählen, was ich richtig spannend finde. Ihr kennt das bestimmt. Euer Hund ist empfindlich, reagiert vielleicht auf das Futter und ihr sucht nach einer Lösung, die richtig gut für euren Hund ist. Das geht jetzt. Ich hab da was für euch. Von Mera. Immer mehr Hunde reagieren empfindlich auf klassisches Fleisch wie Rind, Huhn oder Lamm. Mikrobielles Protein. Kennst du nicht? Ging mir genauso, bis ich in Folge 93 mit der lieben Tierärztin Susanne über genau dieses Futter und generell über Hunde mit empfindlichem Magen gesprochen habe. Wenn man schon echt viel ausprobiert hat, ist man wirklich happy über so eine neue Option. Und wenn du noch mehr über das Produkt erfahren willst, dann ruf einfach mal bei Mera an. Da bekommst du nämlich ganz kostenfrei eine Ernährungsberatung für deinen Hund. Und wenn du dieses oder ein anderes Futter von Mera einfach mal ausprobieren magst, gibt's für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Danke fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Maya.
Hallo.
Um mal hier direkt für ein bisschen Transparenz zu sorgen, zweiter Versuch, denn du hast eben gesagt, ihr lebt in einem sehr turbulenten Haushalt.
Kann man so sagen. Ich lebe ja mit 8 Hunden zusammen und habe jetzt auch einen 4 Monate alten Sohn und aktuell meine Azubis hier noch auf dem Gelände, also es ist... alles am Durchdrehen hier.
Wer dreht am meisten durch? Hunde, Azubis, Kind?
Mein inneres Ich, glaube ich, momentan.
Warum?
Oh, das ist immer so. Ich bin ja ein sehr offener Mensch. Also ich spreche über solche Dinge ganz offen. Ich bin schon jetzt auch, trotz dass ich etwas Podcast erfahren bin, doch aufgeregt. Und ich möchte, dass das ja auch vernünftig wird. Und wenn man ja hier alle 3 Minuten unterbrochen wird, das macht mich ein bisschen kuschelig im Kopf.
Ey, aber das ist halt das Leben, ne? Da bellen halt Hunde, da quengelt vielleicht mal cool, das Kind. Also alles entspannt. Das ist ja das Gute bei einem Hunde-Podcast, da erwartet man es ja sogar fast ein bisschen.
Richtig, da ist es ja eher seltsam, wenn man keinen Hund bellt. Viel zu steril.
So nämlich. Ich habe gelesen, alles fing bei dir an mit Lotti, deiner ersten Hündin. Lass uns doch auch einfach da starten und dann erzählen wir deine ganze Geschichte, wenn du magst.
Gerne. Also Lotti, wie du schon gesagt hast, ist mein erster eigener Hund. Die habe ich mit 11 Jahren bekommen. Das ist jetzt schon ein bisschen über 13 Jahre her. Und Lotti ist in mein Leben getreten, nicht geplant, sondern aufgrund einer eher traurigen Geschichte. Ich bin zu der Zeit in einem sehr tiefen emotionalen Loch gewesen, weil der Hund, mit dem ich groß geworden bin, wurde eingeschläfert und mir ging es halt auch durch Schule und Co. einfach nicht sehr gut. Und dann kam Lotti so aus heiterem Himmel. Wir haben sie da in einem Tierheim entdeckt, auf dem wir, das war so ein, da konnte man quasi so Urlaub machen, so Ferienlagermäßig. Und ja, ich habe sie gesehen und ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, ich glaube, das ist mein Hund. Und meine Eltern wussten das aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ja, mit Lotti hat das jetzt nicht angefangen, dass ich dann dachte, boah, der Traum des Hundetrainers ist in mir erwacht, sowas nicht, sondern ich habe natürlich erstmal einfach nach meinen Vorstellungen meinen ersten eigenen Hund erzogen. Ich bin auch mit Hunden groß geworden und habe da einfach das einfließen lassen, was mir meine Eltern zum Thema Hundeerziehung mitgegeben haben. War auch nicht alles richtig, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich irgendwann den Hundesport Dogsdance für mich entdeckt. Das ist insofern wichtig, weil ich dann 2017, also einige Jahre später, auf die Idee gekommen bin, hier in der nächstgrößeren Stadt, so nach dem Motto Straßenmusik, aber mit Dog Dance quasi zur Weihnachtszeit zu veranstalten. Und habe da mit, ja, da war ich 16 zu der Zeit, doch auch eine ordentliche Summe zusammengekriegt und habe dann gesagt, mit dem Geld gehe ich jetzt einkaufen und kaufe Futter, Katzenstreu, Katzenfutter, whatever, also alles, was man so im Tierheim eben gebrauchen kann und gehe dann einfach auf Google, gebe Tierheim ein und das Erste, was quasi auch angezeigt wird, das kriegt diese Spenden und das war bei uns ein Tierheim vor Ort. Dort habe ich das Ganze hingebracht und die haben mich natürlich angesprochen, weil ja, wie kommt eine 16-Jährige auf die Idee, zur Weihnachtszeit Futter und vor allem ein bisschen mehr Futter auch zu spenden? Und dann haben die mich quasi gefragt, ob ich am Tag der offenen Tür im darauffolgenden Jahr nicht Lust hätte, so einen kleinen Dogdance-Auftritt zu machen mit ihr. Und da habe ich auch zugesagt. Und ja, einige Wochen später habe ich dann einen Praktikumsplatz gesucht und wollte eigentlich in der Tiermedizin mal auch beruflich Fuß fassen. Und aber kein Tierarzt wollte einen Praktikanten haben. Und dann habe ich gedacht, naja, auf Menschen habe ich keinen Bock. Also fiel mir dann der Tierhof wieder ein oder das Tierheim und dann habe ich die mal angefragt und wie der Zufall es so wollte, hatten die einen Praktikumsplatz und dann ging das eigentlich richtig los. 2018, am 21.06. So noch wie gestern.
Crazy, du kennst den Tag noch.
Ja.
Aber lass uns kurz, bevor du gleich weitererzählst, diesen richtig krassen Move nehmen, dass du dir überlegt hast, ey, ich sammle Geld, ich kaufe davon Futter und ich bringe das ins Tierheim, weil. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Wenn eine 16-Jährige das kann, dann können wir alle das auch. Das heißt, alle, die hier gerade zuhören, und ich hatte gerade Gänsehaut, als du das erzählt hast, und die eventuell auch gerade Gänsehaut hatten, lass doch einfach alle ein bisschen Geld nehmen, Futter kaufen, und dann fahren wir, wenn wir das hier gehört haben, wenn wir das nächste Mal Zeit haben, in unser örtliches Tierheim oder irgendwo anders hin und geben da einfach mal was ab. Und dann sagen wir, das machen wir, weil Maya das gemacht hat, als sie 16 Jahre alt war.
Ja, das also es muss ja auch keine Riesenmenge sein. Also die Tierheime sind am absoluten Limit, selbst kleine Futterspende oder einfach Reste von euren Tieren. Gerade Katzen sind doch häufiger mal mäkelig, wenn sie die neue Futtersorte keinen Bock drauf haben, spendet es dem Tierheim. Die freuen sich.
Voll, total. Wie kommt man als 16-Jährige darauf? Warum macht man das?
Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr, was mich da geritten hat. Aber also ich sag mal, im Tierschutz und Co. war ich eigentlich schon immer mehr oder weniger tätig. Ich habe davor, also vor diesem Tierheim hier bei uns, habe ich bei einem Tierschutzhof, da wo Lotti tatsächlich herkommt, auch ehrenamtlich mitgeholfen, immer so in den Sommerferien und Co. Und habe da quasi so ein bisschen auch die Kinderbetreuung für die da Feriencamp quasi gemacht haben, übernommen. Und habe mich dann aber nach einigen Jahren da total verstritten mit den Betreibern. Und es ist auch leider sehr ins Negative gegangen mit dem Hof. Und wollte dann aber auch gerne da weitermachen. Also ich habe dann nach der Erfahrung nicht gesagt, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf Tierschutz, weil ja am Ende des Tages die Tiere können ja nichts dafür.
So ist es. Jetzt könnten wir eine komplette Folge über Dogdance machen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht und da habe ich auch noch nie mit irgendjemandem drüber gesprochen. Das wäre super spannend. Aber du hast einfach viel zu viele andere Themen noch, die mindestens genauso spannend sind. Tauchen wir ein in dein Praktikum. Du bist also dahin, Praktikum, und hast dir das da alles mal angeguckt.
Ja, und da weißt du, was das Witzigste war an der ganzen Geschichte? Ich habe im Nachhinein, ganz viele Monate später, von der Chefin erfahren, dass die eigentlich gar keine Praktikanten mehr haben wollten. Also ich bin also ich glaube wirklich an Schicksal und wie auch immer man das nennen will, aber es gibt so viele verrückte Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind. Wenn die nicht passiert wären, dann würde ich heute nicht hier stehen.
Crazy, ich 1:1 bei mir so unterschreiben. Ey, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich niemals gesagt, dass ich heute einen Podcast mache und es sind so viele Dinge passiert und heute sitze ich hier und mache das irgendwie. Ultra spannend alles. Wann war dir klar, das wird dein Weg?
Na, ich habe dann, wie gesagt, 2018 dann mein Praktikum angefangen. Und da gab es einen Hund im Tierheim. Das war ein Stuffy-Irgendwas-Mischling. Die war in Sicherheitsverwahrung, weil die auf Hunde abgerichtet wurde.
Oh, okay.
Und da hat sich auch bis dato nur so ein Tierheimmitarbeiter drum gekümmert, ist ab und zu mal mit der spazieren gegangen, wenn es die Umstände, die Umgebung zugelassen hat. Das Tierheim ist halt super abgelegen, das ist das Gute, auch für die etwas schwierigeren Kandidaten dort. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, ob ich denn nicht auch mal mit der was machen könnte, weil irgendwie fand ich die, also ich verstehe mich nicht falsch, ich weiß, dass es jetzt für viele kurz wehtut, aber ich fand die unfassbar hässlich. Ich habe gedacht, so einen hässlichen Köder, sowas würde ich mir nie anschaffen. Naja, und ich durfte dann quasi unter Aufsicht hier und da mal ein bisschen was mit der machen. Und dann auch nach dem Praktikum, wo es halt um die klassischen Tierheimarbeiten ging, sauber machen, Gassi gehen, bla bla bla, habe ich halt für mich entschieden, ich möchte Vereinsmitglied werden. Und durfte dann auch mit der Vereinsmitgliedschaft ein bisschen mehr auch mit diesem Hund arbeiten. Und ich glaube, erst gut 2 Jahre später habe ich so gedacht, ich glaube, ich will das beruflich machen.
Ach krass.
In diesen 2 Jahren ist unfassbar viel passiert im Tierheim. Also im selben Jahr, 2018, wurde vom Veterinär nämlich noch ein weiterer Hund quasi geliefert, der in meiner Geschichte zum Hundetrainer doch für mich eine größere Rolle gespielt hat. Das war ein einjähriger Mischlingsrüde, der 5 Hunde totgebissen hat. Und an den niemand rankam, weil der total verunsichert war. Also der war so schissig. Also wenn du gekommen bist, ist der abgehauen. Und da hatte mich die Tierheimchefin nämlich gefragt, ey, hast du nicht Bock, mal auszuprobieren, ob du nicht an den rankommst, dem vielleicht mal ein Halsband anzulegen? Und das hat 2 Tage gedauert. Dann war ich der Mittelpunkt seiner Existenz in diesem Tierheim. Der hat sich die Seele aus dem Leib geschrien, wenn der mich morgens gehört hat. Der ist jetzt auch ganz toll vermittelt, lebt sein bestes Leben auf einem Hof und so. Aber ja, dann unter anderem wurde ich dann natürlich auch durchaus mal gebissen. Und dann gab es auch statusmotivierte belgische Schäferhunde, die mir um die Ohren geflogen sind. Also ich habe so meine Erfahrungen da machen dürfen. Und ich bin auch aus heutiger Sicht so unfassbar dankbar, dass mir diese Möglichkeiten da so gegeben wurden, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich war ja vor allem 2018, da war ich noch 17. Also ich war noch minderjährig und habe trotzdem die Möglichkeit bekommen, mit den Hunden dort zu arbeiten und habe auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe viel mir selbst erarbeitet, viel Bauchgefühl und Co.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was hast du mit denen gemacht? Also du hattest ja noch nicht extrem viel Wissen. Du sagst aus dem Bauch heraus.
Also ich sag mal so, sind wir wieder beim Dogdance. Das ist auch das allererste, was ich den meisten Hunden beigebracht habe. Irgendwelche irrsinnigen, dummen Tricks. Mhm. Und dann habe ich gedacht, es geht mir auf den Sack, dass die Hunde an der Leine ziehen. Also bringe ich den Leinenführigkeit bei. Und habe halt verschiedenste Wege ausprobiert.
Crazy. Das ist im besten Sinne, und das meine ich wirklich richtig gut, so richtig naiv einfach rangegangen.
Ja, natürlich.
Geil, ist richtig gut. Glaubst du, das hat dir
geholfen? Natürlich häufig auf die Fresse geflogen, gehört halt irgendwie dazu. Und ich würde keinem da draußen meinen Weg empfehlen. Und trotzdem würde ich meinen Weg nie anders gehen wollen.
Erklär mal, warum würdest du ihm keinen empfehlen?
Weil dieser Weg aus so vielen Fehlern und mit so vielen Steinen behaftet ist, dass ich glaube, sehr viele auf dem Weg dorthin aufgeben würden.
Warum hast du nicht aufgegeben?
Ach, keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich bescheuert bin und dann dachte, naja, gut, kriegst du hin, machst du weiter.
Glaubst du, wir müssen so ein bisschen plemplem sein, damit man das mit solchen Hunden einfach im Alltag erträgt?
Ja, schon. Es ist schon manchmal ein anderer Schmerz.
Was ist der Gegenpol dazu? Was hast du von den Hunden gelernt?
Unfassbar viel Impulskontrolle. Ich will mal so sagen, ich bin als Jugendliche nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe ein paar Aggressionsprobleme gehabt und war sehr schnell frustriert. Und die meisten Hunde, mit denen ich zu tun hatte, haben mich gelehrt, wenn du frustriert bist, dann fliegen wir dir ins Gesicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dahingehend zu resignieren und dass es vielleicht nicht so die beste Idee ist, immer nur draufzuhauen.
Inwieweit hat dir das geholfen, dass du selber das nachvollziehen konntest, dass du selber auch so schlecht damit umgehen konntest? Und dann siehst du einen Hund, der im Prinzip dieselbe Thematik hat wie du, und du kannst es dann ja nochmal anders nachfühlen, weil du ja selber diese Probleme kennst.
Ja, und ich glaub, da ist halt auch ganz wichtig zu sagen, also ich weiß halt, wie es sich anfühlt, nicht akzeptiert zu werden und immer nur von Außenstehenden zu hören, irgendwas stimmt mit dir nicht und du solltest mal irgendwie in Therapie und so weiter und so fort. Was nicht, also das soll nicht bedeuten, dass Therapie schlecht ist oder irgendwas. Also mir hätte das wahrscheinlich auch zu Jugendzeiten sehr, sehr gut getan. Aber ich wurde nie gesehen, obwohl ich ganz laut geschrien habe. Und wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo alle Hunde laut schreien und keiner hört ihnen zu.
Geil, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Ey, genau das ist heute unser Problem, ne? Wir gucken Hunde an, ja, und stehen da mit 100 Leuten davor und jeder hat einen anderen Therapieansatz, aber keiner sieht den Hund. Crazy. Das ist ja richtig wild, was du da gerade sagst. Da gehen wir direkt rein. Wie siehst du Hunde?
Ja, ich glaube, ein großes Problem ist halt, dass Hunde ja nicht mehr als das gesehen werden, was sie eigentlich sind. Sie sind natürlich super soziale Lebewesen, die dem Menschen in vielerlei Hinsicht natürlich sehr ähnlich sind. Also nicht umsonst sagen wir ja immer, der beste Freund des Menschen. Für mich persönlich sind sie auch so ein Stück weit natürlich Seelenfrieden, aber halt irgendwie auch mein Spiegel, weil ich habe auch selber Hunde, die diverse Probleme mit sich bringen, in denen ich mich tatsächlich sehr, sehr häufig auch wiedersehe. Und dann häufig denke, ja, Hunde sind vielleicht nicht die besseren Menschen, aber ich glaube, wir Menschen können uns hier und da mal eine fette, fette Scheibe abschneiden, einfach aufgrund der Tatsache, dass Hunde nicht unbedingt darüber nachdenken, könnte etwas eine Konsequenz haben, sondern sie tun letztlich das, was sie für richtig halten. Das predige ich auch immer meinen Kunden. Hunde sind ja Opportunisten. Und letzten Endes müssen wir halt wieder anfangen, dieses konfliktvermeidende Denken abzulegen.
Woher kommt das? Warum haben wir das heute so sehr?
Ja, ich glaube, weil wir sehr, sehr viel auf unsere Hunde auch an Emotionen projizieren, die da einfach nichts zu suchen haben. Es wird ja auch immer davon gesprochen, Hunde sind Konfliktvermeider, bla bla bla. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist der konfliktvermeidende Part in der Hund-Mensch-Beziehung in der Regel immer der Mensch. Na, wir wollen alle immer Friede, Freude, Eierkuchen, Love, Peace and Harmony. Die meisten Hunde eher Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja.
Und glaubst du, dass das das Problem ist, dass wir zu sehr probieren, dann den Hunden klar machen zu wollen, ey, du willst hier doch auch Love, Peace and Harmony?
Ja, schon. Und in gewisser Weise strebt natürlich auch ein Hund nach einem ruhigen, zufriedenen Leben, aber dann kommt halt wieder das Nächste. Wir Menschen schaffen uns Hunde an, für die wir gar nicht gemacht sind. Also warum muss ich mir einen Gebrauchshund anschaffen, wenn ich sage, ich möchte halt einmal die Woche joggen gehen? Das reicht halt nicht aus. Aber das merken die Leute leider immer erst, wenn der Hund dann im Zweifel jeden Hund draußen anbölkt, gegen den eigenen Menschen geht, nur noch im Kreis dreht, weil er überhaupt nicht weiß, wohin mit seiner ganzen Energie und so weiter und so fort. Ich sehe es ja jeden Tag in meinem Beruf.
Was sind so die, ja, du hast es gerade schon genannt, aber was sind die Hauptprobleme, mit denen du in deinem Beruf zu tun hast?
Ja, Klassiker, ist nicht leinenführig, pöbelt an der Leine, kann nicht alleine bleiben, geht gegen den eigenen Halter, geht gegen Fremdmenschen und so weiter. Also die meisten Hunde da draußen haben tatsächlich einfach ein massivstes Erziehungsdefizit. Also die haben leider häufig keine Grenzen oder die falschen Grenzen bekommen. Oder die Hunde sind, das kommt durchaus auch mal vor, so extrem, auch teilweise von Trainern da draußen, bearbeitet worden, dass ich die nur noch kekse. Also ich habe Hunde im Training, die werden von mir nur mit Keksen beworfen. Glaubt mir immer keiner, weil alle immer denken, ich vermögel Hunde. Also ich bekekse die meistens.
Krass, das heißt, wenn man dir zuhört, dann sagst du, dass die Probleme auf mehreren Seiten bestehen. Zum einen in der Trainerschaft, die dann einfach nicht die richtigen und guten Lösungen für die Probleme mitbringen. Und auf der anderen Seite auch einfach ein verschobenes Erziehungsbild oder einfach gar kein Erziehungsbild mehr. Geschuldet ein bisschen auch der Gesellschaft, weil wir heute mit Hunden gar nicht mehr so umgehen dürfen, wie wir mit ihnen umgehen müssten.
Ja. Natürlich, also es geht ja immer mehr in die Richtung rein positiv und ich sag mal, also es ist ja nichts falsch an positivem Training. Also es ist ja nichts falsch an Futter oder an Spielzeugbelohnung oder an sozialer Belohnung in Form von ich streichel oder ich lobe verbal und so weiter. Aber warum müssen wir denn immer in diesen Sektionen arbeiten, immer nur das eine oder das andere? dann höre ich immer mehr von Trainern, die da auf jeden dritten Hund einen Teletakt draufknallen. Und ich denke mir, Leute, also es kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Und das, finde ich, ist nämlich das Spannende. Ich darf mit so vielen Menschen reden und immer bei denen so öffentlich irgendwie mitschwingt, weil es von vielen Seiten behauptet wird, dass man sehr hart zu Hunden ist, die sind es dann in der Regel gar nicht, sondern die sind einfach nur fair. Und dieses fair wird dann häufig verwechselt mit hart oder ungerecht oder die schlagen die nur oder was auch immer da alles so mitwabert, gerade wenn wir uns auf Instagram und Co. bewegen.
Richtig, und dieses Extrem, also gerade in Richtung strafbasiertes Training, also dass man eben auch mal eine Korrektur setzt und so weiter, ich finde es so schlimm, weil genau die Leute, die auch zum Beispiel öffentlich sehr negativ auffallen, also die so dumm sind und halt Videos posten, wo sie wirklich wissentlich unfair oder sogar sehr extrem maßregelnd gegen Hunde gehen, das sind nämlich genau die Leute, die dann den Ruf von zum Beispiel Trainern wie mir, die eben mit allen Sektoren arbeitet, in Dreck zieht. Und das ist eine Katastrophe, weil wir können halt nicht anfangen zu sagen, Korrekturen sind das absolute Böse und total schlimm und bla bla bla, weil es gehört fucking nochmal dazu.
Ja, total. Also es ist wissenschaftlich, also oder anders, wenn wir uns einfach anschauen, wie Hunde lernen, dann ist es immer ganzheitlich.
Richtig.
Probieren wir ein bisschen den Bogen zurückzubekommen. Jetzt sind wir schon so eingestiegen. Wie bist du Hundetrainerin geworden? Also das Praktikum war da, dann hast du irgendwann für dich erkannt, 2 Jahre später, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und dann?
Genau, ich habe dann meine erste Ausbildung angefangen, damals noch in der Tiermedizin, weil ich ja tatsächlich noch lange gedacht habe, ich glaube, ich möchte Tierärztin werden und dann habe ich kein Abi gekriegt und naja, das ist eine Story für sich und habe dann gedacht, naja, auf Menschen hat's ja immer noch keinen Bock und gehst dann jetzt in die Tiermedizin als TFA und habe da, wie gesagt, meine erste Ausbildung angefangen und habe dann wurde nach einem Jahr aus privaten Gründen gekündigt und habe mir dann einen Job gesucht, erstmal um halt Kohle zu verdienen, weil ich hatte ja 2 Hunde, dazu auch nochmal ein cooler Side Move sozusagen. Der Hund, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der in Sicherheitsverwahrung ist oder war, das war dann mein 2. Hund.
Ja, sehr gut.
Also, ne, der hässlichste Hund, den ich je gesehen habe, habe ich gedacht, nee, so weit hässlich ist, würde ich mir nie ins Haus holen. Ja, die kam dann 2020. Weil ich sie nicht mehr gehen lassen konnte. Weil ich habe so emotional an der drangehangen und sie ist irgendwie so. Die war so der Einstieg ins Problemhunde-Business quasi.
Crazy.
Aber naja. Und ich habe dann, ja, nach meiner Kündigung ja trotzdem irgendwie musste ich ja noch was machen. Deswegen habe ich gejobbt und habe mich dann erstmal für ein FSJ entschieden, wo du halt ja gefühlt nichts verdienst. Und habe dann gedacht, so, ich möchte ja Hundetrainer werden, also musst du dich jetzt mal irgendwie beruflich dahingehend orientieren und habe dann mich für ein Fernstudium entschieden, das A, nicht besonders teuer war, weil ich hatte ja auch keine Kohle, und B, ging es mir einfach darum, dass ich auch was in der Hand hatte. Und ich habe dann das Studium gemacht, das ging halt viel um Basics und Co., habe da mein Diplom gekriegt, bliblablub, und habe dann meine 2. Ausbildung angefangen. Und habe dann nach 2, also da bin ich dann in die Humanmedizin gegangen und habe dann nach 2 Jahren gekündigt und meiner damaligen Ausbilderin gesagt, du bist der Grund, warum wir in der Pflege so einen massiven Personalmangel haben. Genau, und dann habe ich mich 2023 dann entschieden, nach meiner Kündigung, so, ich mache mich jetzt mit 22 Jahren selbstständig.
Du sagst auch sehr gerne einfach die Dinge so, wie sie in deinem Kopf sind, oder?
Ja.
Ja, ehrlich. Und dann mit 22 selbstständig gemacht. Und wie macht man das? Man sagt jetzt einfach, okay, man ist selbstständig. Also natürlich macht man kurz die Behördensachen irgendwie und dann macht man eine Homepage und dann ruft der Erste an.
Genau, also was ich jetzt als Zwischenstep vielleicht noch vergessen hatte, ich habe natürlich auch mein Paragraph 11 noch gemacht. In der Zwischenzeit, das muss man ja als Hundetrainer in Deutschland machen, ist es auch gut so, dass es zumindest von der Instanz mal geprüft wird. Vom einheitlichen Maßstab mal von weg. Genau, und dann habe ich alles angemeldet, erstmal Kleingewerbe, weil man muss ja auch erstmal so ein bisschen schauen, wie es anläuft. Und ja, ich weiß, ich überkreuze sehr viele Zeitstränge gerade. Ich bin ja quasi das erste Mal social media technisch sozusagen aufgefallen, als 2022 ich den Morbius zu mir geholt habe. Der hieß damals noch Robby von Martin Rütter, die Unvermittelbaren. Und da habe ich sozusagen das erste Mal so eine größere Reichweite auf Social Media erzielt, weil ich halt den Hund genommen habe, den halt keiner haben wollte, mit dem keiner klarkam, und habe quasi alle vom Gegenteil überzeugt, weil es ja hieß, wir brauchen jemanden, der damit klarkommt, diesen Hund niemals anzufassen. Er ist die größte Kuschelmaus ever geworden. Mit mir, nicht mit anderen Menschen. Andere Menschen hält er für äußerst unnötig. Und darauf baute natürlich dann auch viel meine Selbstständigkeit auf. Ich habe trotzdem erst mein Kleingewerbe gemacht, weil ich dachte, naja, man muss ja erst mal gucken, wie das so anläuft. Und es lief sehr, sehr gut an. Und ich bin jetzt quasi im zweiten Jahr der Selbstständigkeit. Und nächstes Jahr ist das schlimme, verfuchste dritte Jahr. Wir gucken mal, wie es wird. Ja.
Crazy, war wieder viel jetzt. Lass uns reingehen in die Unvermittelbaren. Du siehst den Hund und entscheidest dich dazu, ja okay, das glaube ich, das kriege ich hin, den nehme ich.
Genau, also ich hab die Sendung geguckt, weil ich so dachte, auch Mensch, das ist ja was mich anspricht, weil es geht um schwierige Hunde oder um Hunde, die einfach schwierig zu vermitteln sind. Und da habe ich gedacht, naja, das ist doch total meine Nische, und habe gedacht, ich schaue mir das mal an. Und hab dann den Morbius, also damals wie gesagt Robby, dort gesehen, und ich lag im Bett neben meinem Partner und hab ihn angeguckt und mit großen Dackelaugen gesagt, wir müssen ihm helfen. Und hab dann eine Mail ans Tierheim geschickt, weil ich erstmal so kein Interesse daran hatte, ins Fernsehen zu kommen oder ähnliches. Mhm. Und die waren super skeptisch und haben halt gesagt, naja, ich war ja 21 zu dem Zeitpunkt, was wird die schon für Ahnung haben und so weiter. Und hab sie doch überzeugt. Ich habe denen einfach ein paar Videos auch von meiner bisherigen Arbeit mit meinen Tierheimhunden und so geschickt. Und ja, dann kam er zu uns und innerhalb von 5 Wochen hatten wir einen Maulkorb ab und er war der größte Kuschler ever.
Crazy. Richtig gut.
Ja, war ein langer Weg. Ist auch ein also wirklich, meine Seele brennt für diesen Hund. Ich liebe den über alles. Er ist ein alter, seniler Opa geworden, stetig schlecht gelaunt. Und ich glaube, er wird gerade dement.
Warum wolltest du genau dem helfen?
Ich weiß nicht. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, weil ich ein Spitzfanatiker bin. Mittlerweile habe ich 4 Spitze. Aber ich weiß nicht, es war so der Funke, glaube ich, der so übergesprungen ist.
Okay, war natürlich für die Selbstständigkeit dann ein guter Opener. Du sagst, es hat sehr gut angefangen, ist gut gestartet, das Ganze.
Genau.
Was bietest du alles an? Also in welcher Form findet Training bei dir statt?
Kurz mal für die Zuhörer. Das, was ihr im Hintergrund gerade hört, ist mein Kind. Er hat Schluck auf. Ich glaube, man hört es tatsächlich ein bisschen.
Ja, aber wir müssen auch mal dazu sagen, ey, einfach das entspannteste Kind auf der Welt. Du hast es in so einem Tuch vor dir und ist die Premiere, das allererste Mal Podcast mit Baby oder Kind. Ich weiß nicht genau, wann da sozusagen die Entscheidung gemacht wird.
Genau. Nee, aber trainingsangebotstechnisch bin ich natürlich beim klassischen Einzeltraining. Also ich bin überwiegend mobil unterwegs und mache halt auch Hausbesuche und Co. Ich habe seit diesem Jahr auch einen Hundeplatz, wo ich einfach ein paar neuere Möglichkeiten jetzt auch habe, wo dann auch mal Gruppenkurse und ähnliches stattfinden. Und langfristig sind da mal so Seminare und so ein Scheiß geplant. Da gucken wir dann mal. Und ich sag mal, das, was, glaube ich, so trainingsmäßig mit am krassesten läuft, ist das sogenannte Intensivtraining. Das ist halt ein Training für Kunden, die von weiter weg kommen, also die wirklich eine längere Anfahrt haben. Und das geht dann halt quasi mehrere Tage. Ah. Und dann therapieren wir die innerhalb von 3 Tagen. Das ist natürlich nicht die Wunderlösung und die sind danach nicht fertig mit ihren Problemen. Aber es geht halt darum, vielen Leuten da draußen eine Möglichkeit zu geben, intensiv an ihren Themen zu arbeiten, weil leider wir einen sehr, sehr übersättigten Hundetrainermarkt haben und viele Leute bei sich vor Ort keinen für ihr Thema geeigneten Trainer finden. Zumindest wird mir das so rückgemeldet.
Das ist ja super spannend. Das ist ja mega spannend. Ich habe das nämlich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, und zwar auch aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands, sodass man gar nicht sagen kann, das ist regional gebunden an das Bundesland oder das Bundesland, dass es sehr viele Trainer gibt, aber irgendwie trotzdem die Kunden mit ihren Hunden dann nicht den oder diejenige finden, die ihnen wirklich helfen können. Woran liegt das?
Ja. Also gute Frage, woran das liegt. Ich glaube auch unter anderem daran, weil es halt kein geschützter Beruf ist. Also letzten Endes in vielen Bundesländern auch die Prüfungsdinge sind ja völlig unterschiedlich von Wettamt zu Wettamt. Theoretisch könnte mein Partner morgen zum Veterinäramt ohne jegliche Vorkenntnis und wenn er richtig Glück hat, übersteht er sogar die Prüfung und könnte sich dann Hundetrainer nennen. Weil ja die Prüfungen nicht einheitlich sind. Es gibt Veterinärämter, die schmeißen den Paragraph 11 gefühlt hinterher und andere haben so unmögliche Prüfungsbedingungen, dass du es fast nicht bestehen kannst. Ne, dann kommt hinzu, in vielen Prüfungen darfst du auch keine Korrekturen anwenden, obwohl das vielleicht angemessen wäre, sondern du darfst nur positive Verstärkung und so weiter einsetzen. Also es ist völlig irre teilweise. Und natürlich auch sehr, sehr viele Ausbildungsangebote, die sich auch komplett unterscheiden. Deswegen habe ich mir ja zum Beispiel dieses Jahr gedacht, oder letztes Jahr habe ich mir das gedacht, ich werde ab 2025 selber eine Trainerausbildung anbieten, weil ich sage, okay, wir brauchen mehr Trainer, die mit Geigen klarkommen.
Weil wir immer mehr Geigenhunde in der Gesellschaft haben?
Ja. Teilweise selbst gemacht. Teilweise durch schlechten Tierschutz, teilweise durch scheiß Genetik, teilweise durch blöde Erfahrungen. Das ist ja unterschiedlich, woher die Probleme kommen. Es ist ja nicht immer gleichbleibend und auch nicht jeder Tierschutzhund ist scheiße oder schwierig und so weiter. Aber es wird halt mehr, weil wir halt alles hierher importieren müssen. Aber das ist eine Geschichte für sich. Kann man auch wieder stundenlang drüber reden. Müssen wir nicht aufmachen, das Fass.
Auf keinen Fall, aber was ich gerne aufmachen würde, was brauchen Trainer, um mit diesen Arschgeigen klarzukommen?
Ein bisschen Wahnsinn, glaube ich. Gehört schon dazu. Aber was zum Beispiel in meiner Ausbildung explizit gemacht wird, sind auch Geschichten wie Absicherung. Wie sichere ich einen durchaus gefährlichen Hund richtig ab, ohne dass ich danach im Krankenhaus lande? Dann natürlich die realistische Einschätzung eines Hundes. Also nicht zu denken, dass jeder Hund, der an der Leine pöbelt oder gegen Menschen geht, gleich ein Trauma irgendwann mal erfahren hat, sondern dass es tatsächlich auch Hunde gibt, die sich so denken, dich mache ich fertig.
Ja, bin ich auch wieder überall bei dir. Wie sehr wärst du gemocht für das, wenn du die Dinge so sagst, wie du sie sagst?
Ich sag mal, es gibt durchaus auch schon Situationen, auch gerade im Training, wo durchaus mal Tränen fließen. Und das sind aber keine Tränen des ich bin schockiert, sondern es sind eigentlich oft Tränen der Erkenntnis. Weil viele Leute wissen das schon in sich drin, aber niemand hat ihm das bisher mal vor Augen geführt und gesagt. Und ja, ich spreche auch durchaus mal Dinge an, wie du hast es verschissen. Du hast dir keine Platte gemacht und das ist das Ergebnis, dass du deinen Hund nicht vernünftig erzogen hast. Und das tut kurz weh, aber ich bin dann auch diejenige, die Kunden dann in den Arm nimmt und sagt, so, und jetzt wische die Tränen weg und jetzt kriegen wir das hin.
Müssen wir einfach mal wieder anfangen, ehrlich zu sein?
Ja, definitiv. Also, ne, sind wir wieder beim nächsten Punkt. Also, es fängt ja auch schon im Tierschutz und Tierheim und Co. an, dass halt teilweise Hunde vermittelt werden mit einer Beschreibung, wo du denkst, naja, so beschreibt dir irgendwie gerade jeden dritten Hund. Mhm. Ja, also, dann ist jeder zweite Herdenschutzhund ein Golden Retriever Mix, der nur noch mal ein bisschen Grunderziehung braucht und ein bisschen unsicher ist. Naja, und dann beißt er bei der Übernahme dem nächstbesten erstmal ins Gesicht.
Jetzt machen wir das doch ganz kurz auf, aber wir gehen da auch gleich wieder weg. Warum machen wir das, wenn wir doch eigentlich wissen, dass das ganz weit unterm Strich dann einfach keine gute Werbung für die ganze Sache ist? Weil das Ding scheitert dann ja, genau wie du gerade gesagt hast. Und dann ist es ja einfach am Ende des Tages in der breiten Masse, blöder Auslandstierschutz, funktioniert alles nicht, lass uns damit aufhören.
Tierschutz, ja, und das ist halt super blöd. Schade, weil Auslandstierschutz genau. So viel mehr sein kann. Und die Leute sagen ja auch immer, ich bin gegen Auslandstierschutz, so ist das ja nicht. Ich habe auch nichts gegen Auslandshunde, aber ich habe was gegen schlechte Organisationen, die scheiße arbeiten. Und das Problem ist halt dabei, einerseits gibt es leider sehr viele Organisationen, die da halt einen Haufen Kohle mitmachen, weil sie halt importieren. Und andererseits gibt es da die Menschen, die teilweise einen völligen Retterkomplex haben. Die denken, sie müssen alles hierher holen. Und dann steht hier ein Mischling, wo du so denkst, okay, der kommt hier einfach nicht klar. Und ich gehe so weit, ich habe eine Auszubildende, die hat selber Wolfsmischlinge. Das ist ein ganz anderer Shit. Und es geht immer mehr gerade in die Richtung, gerade so Rumänien als so Hauptimport-Export-Land, was so Tierschutz angeht. Es ist nicht selten, dass man da durchaus mal einen Wolfsmischling dabei hat oder einen Hund mit Wolfsanteilen, weil da juckelt ja alles über jeden drüber, im Zweifel. So, und das sind dann Hunde, die haben nicht einfach nur eine Unsicherheit, da spielt eine Urangst eine ganz große Rolle. Und das kriegt dann der nächste Hundetrainer aus dem Nachbardorf halt auch nicht hin, weil da diese Fachkenntnisse einfach fehlen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die informieren sich, die möchten gerne auch einem Tierheimhund vielleicht ein Zuhause schenken. Und dann geht es so weit, dass Tierheime ihre Hunde teilweise nicht vermitteln wollen oder einfach super viele Hunde haben, die eben leider nicht einfach nur mit einem kleinen Garten klarkommen. Also nicht jedes Tierheim will augenscheinlich nicht ihre Hunde loswerden. Also das ist, man kann da so unendlich und tiefgreifend drüber sprechen, weil es gibt nicht die eine Antwort. Und auch nicht jedes Tierheim ist gleich, nicht jede Organisation ist gleich und nicht jeder Mensch, der sich einen Auslandshund holt, ist automatisch, hat einen Retterkomplex. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht eher so darum, ich bin so sehr in dieser negativen Bubble manchmal unterwegs, ja, dass ich teilweise nur noch diese Aspekte sehe. Und das tut mir manchmal selber nicht gut. Deswegen beschäftige ich mich dann mal ganz gerne wieder mit Welpen und freue mich dann auch mal über einen netten Hund und so weiter. Aber ich bin so derart in tief gehend in dieser, man mag es jetzt negative Bubble nennen, dass ich teilweise eben nur noch diese Aspekte sehen kann, weil ich weiß, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Ich habe ja Pflegestellen und ich habe aktuell auf meiner Pflegestellenliste, magst du mal schätzen, wie viele Hunde da aktuell auf diesen Platz warten?
Ja, wenn du es so sagst, dann wird das eine sehr, sehr lange Liste sein und wahrscheinlich eine Zahl, mit der man erstmal nicht rechnen würde. Weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 50.
Ich habe aktuell, und das ist jetzt ohne die aktuell durchsortierte Liste, 250 Anfragen, die Nein. ich nicht beantworten kann, weil ich nicht hinterherkomme.
Du, und da ist alles 250 dabei.
Da sind Hunde aus Tierheimen dabei, da sind Hunde aus dem Auslandstierschutz dabei, Privatleute, die sich unbedacht einen Auslandshund geholt haben, Privatleute, die sich unbedacht einen Hund vom Züchter geholt haben. Da ist alles dabei. Du kannst nicht mehr sagen, nur die Hundetypen sind dabei oder nur die Hunde aus der Quelle. Es ist alles, alles. Vermehrerhunde, Hunde vom Züchter, Tierschutz, Tierheim, Privatabgabe, alles.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das Schärfste daran ist, dass es dann hin und wieder mal so ein paar Leute gibt, die anfangen mir dann zu drohen, dass wenn ich den Hund nicht nehme, sie den Hund dann einschläfern lassen, weil sie denken, ja Leute, also was soll ich denn machen? Soll ich mir jetzt hier noch 50 Zwinger auf den Hof stellen, damit ich dann in der Nachbarschaft so ultra unbeliebt noch bin? Ne, also, ja.
Wie?
Das also, wählen das halt ist, viele nicht.
Und das ist ja sinnbildlich für das große Ganze. Weil egal, mit wem ich spreche, alle sagen mir, wir haben ein riesengroßes Problem, die deutschen Tierheime haben ein riesengroßes Problem, die Organisationen haben Probleme, wir stehen vor einem Kollaps. Die meisten sagen, es ist schon 11:55, dann denke ich immer so, ja, aber wie sieht es 11:50 aus? Wie kriegen wir das denn irgendwie wieder gerettet? So, du hast schon gesagt, die eine Antwort gibt es nicht, aber wo können wir ansetzen?
Ja, ich glaube, ein sehr, sehr guter Ansatz wäre tatsächlich, diesen massivsten Import mal zu stoppen. Wir können nicht anfangen, ich sage jetzt mal, uns nur auf den Auslandstierschutz zu fokussieren, wenn wir unseren eigenen Inlandstierschutz nicht im Griff haben. Und ja, natürlich, die Hunde da wollen auch ein Zuhause und so weiter, aber es sind so viele Hunde auf der Welt. Wir können nicht jedem Hund ein Zuhause geben. Das ist statistisch unmöglich. Und wenn die Leute mal aufhören würden, so emotional damit umzugehen und mehr rational, dann könnte man da auch tatsächlich mal einen vernünftigen Ansatz finden. Aber das ist genau der Punkt. Wir können keinen guten Ansatz finden, weil viel zu viel mit Emotionen gearbeitet wird. Und ja, ich sag's euch, wie es ist, haltet euch von Vereinsherren, die zur Weihnachtszeit oder zu bestimmten Zeiten Aufrufe starten von wegen, wenn wir diese Hunde jetzt nicht nach Deutschland holen, dann müssen sie sterben. Ja, Leute, es sterben jeden Tag Hunde. In Deutschland, im Ausland, überall. Im Tierheim, in Sheltern, in Tötungsstationen, überall. Wacht auf. Es ist nicht 11:55. Es ist schon 11:55 am nächsten Tag. Der Zug ist abgefahren. Wir können da nicht mehr fixen. Wir können die einzelnen Schicksale bei den wenigen Stellen, die es beispielsweise hier in Deutschland gibt, die können wir retten. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können die Welt von einzelnen Hunden, die können wir irgendwie noch reparieren. Aber der Zug ist abgefahren. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir da noch irgendwas korrigieren können, irgendwas retten können, weil es ist zu viel. Dieses Pensum ist gar nicht zu schaffen.
Ich finde es so spannend, was du alles sagst, und ich fand es mega spannend, als du gerade gesagt hast, dass du so in deiner Bubble unterwegs bist, und dann habe ich mir so überlegt, ja genau, bei mir ist es gar nicht anders. Ich habe in letzter Zeit, also wenn ich es auf diesen Podcast begrenze, ich habe in letzter Zeit viel mit Organisationen Folgen aufgenommen, die Hunde aus dem Ausland holen, und habe mir dann natürlich viel deren Sicht angehört. Und jetzt stehst du so als Gegenpol gerade mit dem, was du sagst, auf der anderen Seite. Und für mich geht es gar nicht um richtig, falsch, gut, schlecht oder ganz egal. Ich frage mich gerade, wie es sein kann, und ich selber bin ja Teil davon, dass wir heute in so Bubbles sind, aber wir nicht alle eine Bubble sind. Weißt du, was ich meine?
Weil jeder denkt, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Leute da draußen, die denken, die sind irgendein Main-Character in irgendeiner Sendung. Und sie sind der einzig wahre Mittelpunkt des Universums oder ihres Universums, whatever. Und es wird so extrem ja auch gegeneinander geschossen. Es gibt ja, also wir müssen halt damit klarkommen, dass wir nicht immer alle auf denselben Nenner kommen. Also wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Auslandstierschutz. Ich habe aber was dagegen, wenn man sich hinstellt und sagt, also ich habe da mit Leuten schon Diskussionen geführt, die mir gesagt haben, naja, die Nachfrage ist ja da, wo ich so denke, das ist halt schon genau der Punkt. Die Nachfrage ist da, aber vielleicht sollten wir mal so weit gehen, darüber nachzudenken, dass nicht jeder Mensch da draußen einen Hund halten sollte. Ne? Wir gehen ja immer weiter, und das führt mich zu meinem eigentlich einzig sinnvollen Ansatz, und das ist der gute alte Hundeführerschein. Und zwar nicht erst, wenn der Hund schon da ist, sondern wie beim Autofahren, bevor ich mir einen Hund anschaffe. Das Problem, was ich da eher sehe, ist nicht nur mangelnde Kontrollfähigkeit, also dass es halt niemanden gibt, der das vernünftig kontrollieren wird, sondern theoretisch müsste ja auch die Instanz so weit gehen, dass ein Züchter, ein Tierheim, ein Tierschutzverein etc. diese Kontrollen macht. Ja, aber was ist mit den Vermehrern, die Welpenhändler, die schlechten Organisationen und so weiter und so fort. Also deswegen, also ich weiß, ich klinge jetzt so super pessimistisch, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Lösung gibt.
Glaubst du, dass mit jedem Lösungsansatz, den wir gerade machen, und mit jeder Reglementierung und mit jedem Schein, den du irgendwo zeigen musst, im Prinzip nur genau denen in die Karten spielt, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die, die es nicht ordentlich machen, diesen kompletten Markt bedienen können von den Menschen, die diesen Schein dann halt nicht haben oder das nicht nachweisen können oder was auch immer, und wir uns damit eigentlich noch ein neues Problem hinzuholen würden?
Ja, das ist schwierig. Also, das kann ich nun nicht sagen. Das ist eine 50-50-Chance. Ne? Entweder fällt das Kind in den Brunnen oder es hält sich gut über Wasser.
Ja, jetzt sind wir irgendwie doch ein bisschen abgebogen, und ist ja gar nicht dramatisch, gehört irgendwie alles dazu. Lass uns nochmal zurück zu Hunden. Wenn du mit Hunden arbeitest, wie ist deine Herangehensweise?
Also in der Regel, wenn ich jetzt mit Kunden arbeite, mache ich erstmal ein relativ umfangreiches Vorgespräch, wo ich wirklich alles einmal aufdrüssel. Das heißt, wenn möglich, die Vorgeschichte des Hundes, die Vorgeschichte des Menschen, also soweit es eben mit dem Hund zusammenhängt. Medizinische Analyse, waren da vielleicht sogar schon mal Trainer involviert? Wenn ja, wie waren da die Ansätze? Welche Theorie hatten die zur Ursache des Verhaltens und so weiter? Und das führt letztlich dann zu dem entsprechenden Punkt, was ich eben eigentlich immer mache, ist eine Verhaltensanalyse. Und ich sag mal, klassischerweise, wenn ich jetzt einen Hund habe, der Probleme mit Hundebegegnung hat, dann arbeite ich da ganz viel mit meinen eigenen Hunden in dem Kontext. Das heißt, meine eigenen Hunde werden da auch für eingesetzt, dass ich eben schaue, okay, erstmal, wie groß ist der Hund? Dementsprechend suche ich dann einen von meinen aus. Was ist das für ein Typ Hund? Welche Erstvermutung habe ich? Und so weiter und so fort. Daraus entsteht letztlich halt auch ein Bild für den Halter. Weil das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt. Es geht ja nicht nur immer darum, dass ich weiß, was das Problem ist, sondern ich persönlich möchte, dass meine Kunden verstehen, was haben sie für einen Hund und was ist eigentlich das Problem? Und dann, ja, gucken wir, welche ersten Ansätze sind wichtig. Beispielsweise, Hund pöbelt alles draußen an der Leine an. Dann fange ich ganz häufig erstmal mit Leinenführigkeit, Orientierung im Nahbereich an. Dann macht man zum Beispiel ein gestelltes Hundebegegnungstraining oder ein gestelltes Menschenbegegnungstraining. Und dann gehe ich häufig auf die Dörfer, in die Städte, hier in der Umgebung, um einfach den Alltag zu leben. Weil nur auf dem Hundeplatz bringt halt nichts.
Gefällt mir. Wie oft erlebst du Menschen, die ihren Hund dann nochmal neu kennenlernen?
Ach, so eigentlich, ich würde mal sagen, 98% der Fälle.
Warum?
Weil auch da, glaube ich, häufig ein falsches Bild durch Social Media, durch andere Trainer entsteht. Also wie oft habe ich es im Training, dass Kunden zu mir kommen und mir pauschal sagen, mein Hund ist unsicher. Hm. Und dann sage ich, nein, der Hund ist nicht unsicher. Das ist halt vor allem strategisch, was der macht. Weil was ich ganz viel beobachte, ist, Hunde, die häufig Problemverhalten entwickeln, sind oft Hunde, die gar nicht so dumm sind. Hm. Und wir sprechen nicht nur von Hunden, also wir sprechen nicht von Hunden, die schnell Tricks lernen, sondern wir sprechen so von Hunden, die genau darüber nachdenken, welche Verhaltensstrategie könnte das dazu führen, dass ich wieder mit einem Verhalten durchkomme oder dass ich einen taktischen Vorteil daraus habe. Heute erst wieder gehabt. Kleine französische Bulldogge wurde als unsicher abgestempelt. Keiner weiß, wo das Verhalten wirklich herkommt und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine Analyse gemacht, ist ein kleines Arschloch, wirklich, kann man nicht anders sagen. Also der nutzt einfach seinen Menschen als Ressource und so ein bisschen als Sprungbrett, alles draußen Maß zu nehmen und der Maß regelt seine eigenen Halter am laufenden Band, aber so plakativ, dass es kein Mensch mitkriegt. Und das war die Erkenntnis des Jahrtausends für diese Halterin. Es tat mir auch ein bisschen leid, weil ich habe so zu ihr gesagt, naja, wir müssen jetzt halt anfangen, Konflikte aufzumachen, weil dieser Hund hat ein soziales Statusproblem mit dir.
Und wie reagieren die dann, die Menschen?
Ganz unterschiedlich. Manche sind so, oh, cool, damit kann ich arbeiten. Also gerade wenn die so eher vom extrovertierten Typ sind, die sich vielleicht bis zu der neuen Erkenntnis nicht getraut haben, ihrem Hund mal eine Ansage zu machen, weil sie halt immer hören, der arme, unsichere Hund. Oder komplettes Gegenteil, viele Tränen, weil die Leute dann plötzlich anfangen, sich die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben, halte ich persönlich ja nicht so viel von. Also ich sage dann immer, naja, klar, anderes Ende der Leine. Du hast schon Einfluss auf das Verhalten deines Hundes, aber dein Hund hat halt auch immer noch einen eigenen Charakter.
Das gefällt mir, was du da sagst. Du hast Einfluss auf dein Verhalten, auf das Verhalten von deinem Hund, aber dein Hund hat schon auch noch einen eigenen Charakter.
Das finde ich richtig. Gut. Den kannst du ja auch nicht ändern.
Und die Frage ist ja auch immer, also unabhängig davon, ob man es kann oder nicht, ob man das machen wollen würde, weil man ja eigentlich den Charakter an sich mag.
Jein. Jein. Das sehen du und ich vielleicht so. Aber ich habe es durchaus auch mal im Training, dass die Leute wirklich einfach hoffen, der Hund ist eigentlich gar nicht so und der Hund ist eigentlich genau das, was sie sich wünschen. Ein süßer, flauschiger Begleiter, der gerne Liebe möchte und der den ganzen Tag kuscheln will und eigentlich nur alles richtig machen möchte und so weiter. Und das, den Zahn, den ziehe ich regelmäßig den Leuten.
Ach krass.
Na, und wir sprechen nicht von hier solchen Sachen von wegen, jeder Hund darf nicht auf die Couch oder irgendwas, sondern Hunde, die einfach tatsächlich gar keinen Bock haben, permanent von ihren Menschen begrapscht zu werden und halt plötzlich anfangen, ihre Menschen zu maßregeln, weil die Menschen sie permanent begrapschen. Und dann muss ich den Leuten halt sagen, Leute, also wir können dafür sorgen, dass der gewisse Dinge toleriert, beim Tierarzt untersuchen, frisieren, whatever. Aber wir können halt nicht dafür sorgen, dass der eines Tages aufwacht und sagt, boah, ich habe richtig Bock, auf der Couch mit meinem Menschen zu kuscheln.
Würdest du sagen, dass dein Job in dem größten Part eigentlich daraus besteht, für Hunde einzustehen?
Ja, schon.
Und das
Na, ich habe das mal bei einer Trainerkollegin gesehen, die dann auch zum Beispiel sagt, ja, so im Grunde genommen ist die Aufgabe des Hundetrainers ja nicht nur Menschen anzuleiten, sondern halt irgendwie auch eine Stimme für den Hund zu sein. Und so ist es ja auch. Na, wir müssen sie lesen und übersetzen.
Und das finde ich nämlich so crazy. Immer die so öffentlich als harte Brocken so hingestellt werden, sind dann nämlich die, wenn man genau hinschaut, ganz häufig finde ich, die für den Hund oder für das Tier einstehen und halt dem Menschen eigentlich mal eine Ansage machen und so den Menschen ein bisschen begrenzen in seinem Handeln, damit es dem Hund dann besser geht.
Ja, ja, total. Und aber auch häufig komplettes Gegenteil. Menschen, die so verunsichert sind, dass man denen mal so ein bisschen in den Hintern treten muss, dass die ihrem Hund mal in den Hintern treten. Und dann ist es ja auch deine Aufgabe, manchmal kommen wir vor wie so ein Personal Coach, ne, dass du sagst, und weiter, dass der Hund mal zurückgeschickt wird oder dass man das mal durchsetzt, was man eigentlich will. Und wieder andere muss man ein bisschen bremsen, weil die so, also teilweise so aggro mit ihren eigenen Hunden umgehen, dass ich so denke, wow, was willst du damit eigentlich bezwecken? Das können sie dann meistens selber nicht sagen.
Crazy, ne? Es ist immer so die ganze Bandbreite eigentlich abgedeckt.
Ja, schon. Kann man so sagen.
Lass uns noch einmal kurz Richtung Social Media, weil das ja irgendwie auch so ein Ding geworden ist. Im Hundetraining, im Umgang mit Hunden, bei Hundetrainern. Du bist da jetzt ja auch gar nicht so klein unterwegs. Was ist dein Instagram?
Ja, ich habe ja vorhin schon so kurz angeschnitten, dass ich ja so durch den Morbius so die erste größere Bekanntheit bekommen habe, also gerade auch so ein bisschen deutschlandweiter. Und dann habe ich ja quasi 2024 ging das los, habe ich quasi hier angefangen, Pflegehunde aufzunehmen. Aber halt nicht irgendwelche Pflegehunde, sondern Pflegehunde, die keiner haben will. Also wo alle sagen, naja, da würde ich draufzahlen, um den wieder zurückzugeben. Da war auch alles bisher so dabei. Menschenhasser, ängstliche Hunde, Hunde mit Zwangsverhalten, volles Programm. Also und auch durch die Arbeit, die ich halt darüber teile, also ich möchte halt einfach den Leuten ein Bild davon geben, also es kann schon sehr kacke sein mit Hunden, aber guckt mal, das kriegen wir hin. Wir machen aus Scheiße Gold. Und ich möchte den Leuten halt einfach zeigen, hey, also egal wie aussichtslos es ist, wir kriegen das schon irgendwie hin, aber ihr müsst schon bereit sein, auch etwas zu ändern. Nicht nur an eurem Hund, sondern auch an euch selbst und so weiter und so fort. Und da gibt's eine total geile Geschichte zu, die habe ich schon mal in meinem eigenen Podcast auch erzählt und auch auf Social Media schon mal geteilt. Da hat sich ein junges Paar mal bei mir gemeldet, weil die eigentlich ihren Hund in Pflege bei mir geben wollten. Und mit denen habe ich geschrieben und telefoniert und habe gesagt, Leute, also sorry, kommt mal ins Training. Und die haben es wirklich gemacht und das ist der Grund, warum dieser Hund noch da ist.
Ach, krass.
Das war ein Terrier, der seine eigenen Menschen permanent attackiert hat. Und es war auch sehr viel einfach Schuldeigene. Die haben den einfach nie richtig erzogen. Der hat keine Grenzen bekommen, war immer der süße kleine Hund. Naja, und dann konnten sie halt wirklich nicht, die konnten nicht mal mehr mit dem Gassi gehen, wenn der keinen Bock hatte. Der ist einfach so auf die los, wenn die den anleihen wollten, zack, Attacke. Und dann, naja, haben sie sich natürlich zurückgezogen. Weil wer möchte schon gerne Hundezähne im Arm oder im Bein haben? Und es ist so geil, weil die waren jetzt vor ein paar Wochen wieder im zweiten Intensivtraining hier. Also die kommen auch von weiter weg. Und da haben wir einfach so Alltagssachen gemacht. Hundebegegnung, Leinführigkeit. Und das war so geil. Ich habe dann so gesagt, kannst du bitte die Leine mal ans Halsband machen? Und so eine völlig banalen Dinge, dass man das machen kann. Das war so, boah, da stecken 4 Monate Arbeit drin. Und die haben aufgegeben. Die haben gesagt, wir trennen uns von diesem Hund. Und die haben die Arschbacken zusammengekniffen, haben es durchgezogen. Und die haben ihr Leben mit diesem Hund zurück. Und das ist das Geilste, was überhaupt passieren kann. Und das ist für mich der Grund, warum ich das mache. Damit die Leute sehen, es geht. Es tut kurz weh und es bedarf ein wenig Anstrengung und Arbeit, aber es lohnt sich, weil im Zweifel rettet ihr nicht nur eure Beziehung zu dem Hund, sondern ihr rettet das Leben von eurem Hund. Weil wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr davon sprechen, wir geben denen ein schönes anderes Zuhause und dann wird er ganz glücklich. Sondern wir sprechen davon, finden wir überhaupt noch für nette Hunde ein Zuhause. Das ist der Punkt.
Crazy. Es tut kurz weh und es wird anstrengend.
Ja.
Das ist der Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich will, dass es besser wird.
Der Preis, den ich zahlen muss, ist natürlich auch ein bisschen individuell davon abhängig, wer ich als Mensch bin und wo ich hin möchte. Und natürlich auch, was das Problem meines Hundes ist. Aber ganz viele Leute, Privatmenschen, die ihren Hund abgeben, haben ja häufig Unsicherheiten und Angst vor ihrem eigenen Hund. Und dieses Vertrauen zurückzugewinnen, das geht halt nicht so einfach. Und jeder, der davon betroffen ist, kennt diesen Scheißspruch, du musst einfach nur mal entspannt sein. Ja, so einfach ist es halt nicht. Und der Preis, den du zahlen musst und die Anstrengung, die dahinter steckt, ist halt vor allem diese Überwindung, aus seiner eigenen Angst und Unsicherheit wieder rauszukommen. Und zu sagen, okay, ich bin schweißgebadet, ich habe Puls 180 und trotzdem werde ich es jetzt machen.
Nice. Warum kannst du das?
Wahrscheinlich, weil ich genauso einen Schaden habe, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, also ich habe tatsächlich mal wirklich darüber nachgedacht und bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, naja, es gibt ja auch Menschen, die springen aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm und ich stürze mich halt in gefährliche Hunde.
Hast du gar keine Angst?
Ach, das kann man so nicht sagen. Also mir geht da bestimmt auch schon mal, die Hutschnur, sag ich jetzt mal, oder ich krieg da schon mal einen Flatterich, wenn mir da ein Hund gegenübersteht, der mit allem in sich und an sich sagt, halte Abstand, sonst sorge ich dafür, dass du Abstand hältst. Aber ich sag mal, ganz ehrlich, jeder, der mit solchen Hunden arbeitet, findet das schon auch ein bisschen geil. Ne? Also da bin ich ganz offen. Wie gesagt, es gibt Leute, die springen aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm und dann gibt es Leute wie mich und andere da draußen, die sagen, boah, ich habe richtig Bock, dass mir ein Hund schmackofatzig in die Fresse fliegt.
Ich habe neulich ein Interview mit einem Feuerwehrmann gehört und das fand ich ganz spannend, da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast. Der hat sehr, mit sehr, sehr viel Hingabe von einem Hausbrand erzählt, wo dieses komplette Haus niedergebrannt ist und wie geil er das fand, da zu löschen und dann irgendwann macht er so Break und sagt, und die Kehrseite der Medaille ist halt, jemand anderes verliert da gerade alles, was er besitzt, aber ich bin halt Feuerwehrmann, ich liebe es, Feuer zu löschen. Und da muss ich gerade dran denken, total, was du gesagt hast.
Ja, und es ist ja auch so, also wo kämen wir denn dahin, wenn ich jetzt hier stehen würde und sage, ja, so, mir tun die Hunde so leid und ich muss mich da auch jedes Mal selber überwinden. Also ganz ehrlich, wenn ihr da draußen auf einen Hundetrainer oder jemand, der mit Hunden arbeitet, trefft und der geht da und ihr seht, okay, der geht da völlig hemmungslos rein, der also nicht im Sinne von lebensmüde und wir rennen da in den ungesicherten 60 Kilo Rottweiler rein, sondern der Hund ist abgesichert, aber ich sehe, okay, ich muss da jetzt auch mal eine Konfrontation klären und so weiter. Jeder Trainer, der mir da draußen begegnet, der da voll hemmungslos reingeht, der ist ein bisschen wahnsinnig, ja? Und der brennt dafür und der findet das auch ein bisschen geil. Und jeder Trainer, der das Gegenteil behauptet, ist entweder nicht entsprechend davon betroffen oder versucht einfach den Schein nach außen zu wahren.
Und jetzt fängst du an, diese Leidenschaft und all dieses Wissen weiterzugeben an andere in Form einer Ausbildung.
Genau.
Wie läuft das ab, wenn ich das bei dir machen möchte?
Ich habe ein bisschen abgespacedes Bewerbungsverfahren. Also ich möchte hier keinen Lebenslauf in Schriftform, sondern ich möchte, dass die Leute mir ein Video schicken, wo sie sich selbst mal vorstellen und sagen und halt unter anderem auch mal erzählen, warum wollen sie diese Ausbildung nun machen? Weil das ist eine Ausbildung, die natürlich auch die Basics behandelt, aber primär schon eher auf einen speziellen oder ein spezielles Gebiet geht, nämlich Arbeit mit verhaltensgestörten und verhaltensauffälligen Hunden. Und das ist im Grunde genommen eine 10-monatige Ausbildung, wo es super, super viel Theoriematerial gibt. Meine Azubis hassen mich jeden Monat, wenn die neue Theorie kommt, weil es so viel ist. Und unfassbar viel Praxis, unter anderem auch mit meinen eigenen Pflegehunden. Wir machen Seminarwochenenden, wo wir dann eben auch mal auf den Hundeplatz fahren, mit Schutzdienst und allem drum und dran. Und was eigentlich auch so mit einer der für mich auch ausschlaggebendsten Punkte ist, und das können meine Azubis alle bestätigen, wir haben auch einfach eine geile Zeit zusammen, weil wir alle so zusammen auch wachsen. Diese Ausbildung ist im Grunde genommen wie eine Art aufbauendes Prinzip. Also ich habe vorhin ja schon kurz gesagt, ich habe eine dabei, die hat Wolfsmischlinge. So, ich habe eine dabei, die ist im Schutzdienst und Hundesport. Dann habe ich wieder eine, die ist ursprünglich tiermedizinische Fachangestellte gewesen. Also es sind so viele Bereiche, die halt wieder ihren eigenen Teil zu dieser Ausbildung beitragen, der dann wieder an die nächste Generation weitergetragen wird.
Wo soll das alles noch hingehen? Was sind deine Ziele?
Ja, ich sag mal spaßeshalber zu meinen Azubis. Naja, erstmal holen wir uns Deutschland, dann Europa und dann holen wir uns die ganze Welt. Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich habe hier kein Imperium vor zu gründen, aber ich bin da sehr spontan. Ich gucke einfach, wie es passt und wie es wird und dann ja, wir schauen mal spontan, wo die Reise hingeht. Die Pflegeplätze werden hier weiterlaufen, es werden wieder Hunde ausziehen, es werden wieder neue einziehen. Ich werde bestimmt auch mal wieder selber einen Problemhund privat übernehmen, sage ich jetzt mal. Das wird man dann schauen und ja. Und mein Kind erstmal groß kriegen. Vielleicht will er auch Hundetrainer werden, das weiß man ja alles noch nicht. Und ich glaube, es wird ein Klugscheißer. Ich glaube, der wird im Kindergarten den ganzen Müttern und Vätern erzählen, dass ihr Hund nicht leinführig ist und dass sie mal ins Training kommen sollen. Aber da schauen wir einfach mal.
Kannst ihm direkt so einen QR-Code hinten auf sein T-Shirt drucken und dann können die das abscannen und dann sind sie gleich auf deiner Internetseite.
Also ich möchte ja nichts sagen, aber eventuell hat er auch schon ein T-Shirt mit Tox Levels Logo. Nein, aber wie gesagt, ich mache mir da jetzt keine großartigen Zukunftspläne, weil ich bin einfach super spontan und schau mal, was kommt. Und morgen früh habe ich wieder eine andere Idee und dann wird man sehen.
Maya, das war cool, weil du genau das sagst, was du in deinem Kopf hast und gefühlt, vielleicht ist es anders, aber gefühlt ist es so, dass du nicht drüber nachdenkst, was das bei dem Gegenüber bewirkt, sondern du sagst das, was du glaubst, was du für wichtig hältst und was du glaubst, was du in dem Moment gerne sagen möchtest. Und das war richtig cool. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ein bisschen mehr Wahrheit tut schon gut. Auch wenn es, wie gesagt, kurz mal wehtut, aber ich bin dann auch diejenige, die das wieder auffängt. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Nicht nur kurz mal weh zu tun, sondern dann auch zu sagen, ich puste und gib mal einen Kussi drauf und dann machen wir weiter.
Das ist einfach nur groß. Wir lassen das mal genauso stehen, weil das so großartig ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns nicht das letzte Mal gehört haben und dass du irgendwann nochmal wiederkommst und wir einfach viel tiefer in einige Themen eintauchen. Und
oh, ich hätte Bock.
Nice. Dann steht das jetzt schon hiermit fest. du hast hier eine Wildcard auf Lebenszeit. Nochmal vielen, vielen Dank. Du darfst als kleines Dankeschön eine Palette an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Die geht definitiv an den Tierhof Wolgast, weil dieses Tierheim ist mit hauptverantwortlich, dass ich heute hier bin, wo ich bin. Und die brechen natürlich gerade auch so ein bisschen unter der aktuellen Tierschutzlast und die haben das mehr als verdient. Die machen eine großartige Arbeit, die fangen das auf, was gesellschaftlich weggeworfen wird.
Da geht's hin. Richtig cool. Wenn die Folge, also die Folge hat ja eh schon einen Titel, es muss kurz wehtun, aber dann können wir auch einen Kussi mal drauf geben. Ja, irgendwie so in die Richtung muss das
geil gehen.
Ey Maya, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass diese Folge heute genauso ist, wenn man ganz kurz zulässt, dass das bei einem selbst wehtut, was du sagst, weil das nicht im ersten Moment das ist, was man selber glaubt, fühlt, wie man selber Dinge sieht. Aber wenn man das einmal beiseite schiebt und, wie du vorhin gesagt hast, rational auf den Inhalt hört, dann kann man hier, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen. Vielen, 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 vielen Dank.
Super gerne.
Dir noch einen schönen Abend. Respekt an das stillste Kind, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. und euch alles Gute,
bis wir uns
das nächste Mal hören.
Ciao. Beim nächsten Mal quakt er wahrscheinlich im Hintergrund.
Ja, dann wissen wir jedenfalls alle, dass er auch mal wach ist. In dem Sinne, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.